Die Allianz-Gebetswoche neigt sich heute dem Ende zu, wie alles. Hat ein Ende, außer, nein, die Wurst, nee, also die hat zwei Stunden, aber Gott lädt ein, Vision für Mission. Und das Thema heute ist, Gottes Mission geht weiter. Es rollt weiter. Gottes Mission hört nicht auf. Und man könnte ja manchmal, so beschreibt es Roland Werner hier in diesem Heftchen für die Allianz-Gebetswoche, und Roland Werner ist auf der ganzen Welt unterwegs und er sagte, man könnte ja manchmal den Kopf einziehen und als Christen sagen, irgendwie ist stagniert in den Kirchen, ist alles schwierig geworden. Die Leute wollen es gar nicht mehr so richtig hören, die gute Nachricht. Und Roland Werner sagt aber, umso mutmachender ist ein Blick auf die weltweite Situation der Kirche. Noch nie gab es so viele Jesus-Nachfolger wie gegenwärtig. Die Zahl der Gemeinden auf dem afrikanischen Kontinent wächst und wächst. Ähnlich ist es vielerorts in Asien und Lateinamerika. Und so weiter. Und dann schreibt er auch, manche Kirchengebäude in unseren Großstädten, wo sich sonntagmorgens nur noch eine kleine treue Schar versammelt, platzen am Nachmittag aus allen Nähten, wenn sich dort die ghanische oder nigerianische Gemeinde versammelt. In Frankreich wird laut Untersuchungen alle 10 Tage eine neue Gemeinde gegründet. Und das ist vielleicht das größte Wunder, das sich vor unseren Augen vollzieht. Ist das Wachstum einer lebendigen Das vielleicht größte Wunder ist das Wachstum einer lebendigen Untergrundkirche in islamischen Ländern. Das gab es in den 1400 Jahren seit der Entstehung des Islams noch nie. Roland Werner ist auch Islamforscher und kennt sich da aus. Das macht aber auch Mut zu sagen, Gottes Mission geht weiter weltweit und auch hier in Deutschland. Werden wir nicht müde und Gott kommt zu seinem Ziel. Es ist nicht unsere Mission. Wir müssen nicht durch Kraftanstrengung irgendwas erreichen, sondern wir machen einfach treu weiter als treue Schar. Und der Text heute für die Allianz-Gebetswoche, der steht in Matthäus 25 von den anvertrauten Talenten. Und ich lese es mal vor und manche Passagen werde ich vielleicht ein bisschen verkürzen, weil der Text doch etwas lang ist. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte, vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Der andere hat 2 bekommen, der handelt auch damit, der hat dann noch, kriegt noch 2 dazu und am Ende 4. Der dritte hat einen empfangen und er grub ein Loch in die Erde, verbarg das Geld seines Herrn. Und dann kommt der Herr nach einiger Zeit zurück, oder hier steht sogar nach langer Zeit, und er forderte Rechenschaft von ihnen und dann trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte. Und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen, also verdoppelt. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Dann kommt der mit den 2 Zentnern, der hat auch nochmal 2 dazu gewonnen, unterm Strich 4, und der Herr spricht das Gleiche zu ihm, wie zu dem, der fünf hatte am Anfang. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Klingt so, als ob er es ihm vor die Füße schmeißt. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab, gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Huah, gruselig am Ende. Er denkt, das ist ein hartes Gleichnis von einem harten Herrn, von dem da die Rede ist. Dieses Gleichnis ist tatsächlich hart, aber hart ist eigentlich in dem Gleichnis ganz was anderes. Und das wollen wir uns zusammen anschauen. Hier wird ja Druck ausgeübt. Spürt ihr den Druck? Die kriegen was anvertraut, 5, 2 Talente. Und dann heißt es, auf geht's Leute, jetzt wird ordentlich was damit gemacht. Ihr habt jetzt einen Auftrag. Legt los. Ihr habt was zu schaffen. Leistung, Einsatz. Los geht's. Das kennen wir ja aus unserem Leben. Es geht immer um Leistung. Was machst du? Alles muss funktionieren, sagt die Uta vorhin zu mir. Alles muss immer laufen und alles muss... Ja, und so ist unser Leben. Manchmal wird es uns zu viel, steigt es uns über den Kopf. Und auch Religion ist ja auch sowas, wo wir immer leisten müssen, muss immer was tun, immer was machen. Es gehört irgendwie dazu, dass man als Christ irgendwie ein guter Mensch ist und dass man seine Bibel liest und dass man betet und es alles. Mach. Je mehr du machst, desto besser. Je mehr Leistung du reinsteckst, desto mehr Input am Ende, was hinten rauskommt. In dem Gleichnis geht es überhaupt nicht um Leistung. Es geht in dem Gleichnis überhaupt nicht um Leistung. Der Punkt in dem Gleichnis, der spannende Punkt, an dem alles hängt, ist ganz ein anderer. Und das ist dieses kleine Wörtchen anvertraut. Den Leuten, denen wurde was anvertraut. Das Bild, was Jesus wählt für dieses Anvertraut, ist interessant. Das ist aus der Welt des Geldes. Und Geld ist jetzt erstmal was mit den Leuten, mit denen Jesus so überwiegend zu tun hat. Die haben nicht viel Geld. Also das Gleichnis, das hier bringt, kommt aus einer ganz anderen Lebenswirklichkeit. Auch Jesus hatte nicht viel Geld. Warum wählt er das Geld? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es da um viel geht. Zinsen zu nehmen ist im Judentum sowieso, geht überhaupt nicht. Also so mit Geld zu wuchern, das liegt den Juden gar nicht so nahe. Das ist was für die Heiden. So war das Denken damals, weil es ein Gebot gibt in der Tora, wo drin steht, weil es keine Zinsen nehmen. Also hier sind wir nicht bei den Armen oder bei den normalen Menschen, sondern wir sind jetzt hier, müsst ihr euch vorstellen, Frankfurter Hochhaus, ich nenne jetzt keine Bank, ganz oben, oberstes Stockwerk, geht es um richtig viel Kohle, richtig viel Geld. Das ist die Wirklichkeit, um die es hier geht. Die Jünger hatten vielleicht den König Herodes vor Augen, weil König Herodes auch ab und zu mal außer Landes ging. So, der war plötzlich mal ein Jahr weg oder so. Und dann kam er wieder zurück. Und in der Zeit hatte er natürlich Diener, die für ihn irgendwie mit dem Geld umgegangen sind, die das verwaltet haben. Also überhaupt keine fromme Szene. Jesus sucht sich da was Interessantes aus. Und dann geht es hier auch um Geld, um Talanton, das ist eine Gewichtseinheit. Einfach eine Gewichtseinheit, das ist ungefähr, wie soll man sagen, so viel wie ein Mensch tragen kann. Ungefähr, ein bisschen weniger vielleicht. Also ein Zentner oder sowas. Also wie viel ein starker Mensch tragen kann. Ich höre hier Gelächter, ein Zentner muss schon gehen, über die Schulter werfen und so. Aber 5 Zentner, 5 Talanton kannst du dann schon nicht mehr so gut tragen. Also es war schon richtig viel Geld, das ist ja Geld, das ist ja jetzt nicht ein Sack Reis, der da rumtransportiert werden soll, sondern es geht um richtig ein schwerer, richtig viel Zeug. Und diesen Menschen, diesen 3 Dienern wird einfach richtig viel anvertraut. Richtig viel. Weil der Herr gesehen hat, das sind gute Leute, die können was. Denen vertraue anvertraut, da steckt das Wort Vertrauen drin. Ich vertraue ihnen, dass wenn ich ihnen das gebe, dass die was draus machen. Irgendwie werden sie kreativ werden. Sie werden das zu schätzen wissen, was ich ihnen in ihnen sehe, dass ich sehe, dass sie die Fähigkeit dazu haben, damit gut umzugehen. Und man hat so den Eindruck, dass die ersten beiden, der mit dem 5 und der mit den 2, genau so die ganze Sache angehen. Die merken, wow, Uns ist richtig viel anvertraut. Das ist ja nicht unser Geld, ja, das ist von ihm. Aber er vertraut mir, dass ich gut damit umgehe. Und die gehen sofort, fangen die an und handeln damit. Und überlegen, mit wem könnte ich mal ansprechen, mit wem quatsche ich mal, mit wem, also welche Connections und so. Der geht sofort rein ins Tun. Weil, hey, mir ist viel anvertraut. Ich habe einen Chef, der mir vertraut. Was gibt es denn Schöneres? Und dann ist da dieser eine Mensch, der irgendwie denkt, naja, was mache ich mit dem Geld? Keine Ahnung. Ich vergrab's mal. Und als der Herr zurückkommt, fordert er Rechenschaft von ihnen. Das ist ja klar. Also, die müssen jetzt sagen, und, was habt ihr damit gemacht? Was ist geworden? Und es ist interessant, der Erste, der hat sie 5 Zentner verdoppelt. Super, klasse. Er hat damit gehaushaltet, ist damit gut umgegangen und er hat es geschafft, das Geld zu verdoppeln. Das schafft man auch nur, wenn man Frankfurter Hochhaus und so, also ich als Normalsterblicher wüsste jetzt nicht, wie ich mein Geld so mal in einem Jahr das so verdoppeln sollte. Schön wär's, gell? Und der Herr sagt zu ihm, gut so, recht so, klasse. Du bist ein guter Knecht, bist ein treuer Knecht. Auf dich kann ich mich verlassen. Und dann sagt er zu ihm, geh hinein zu deines Herrn Freude. Heißt so viel wie, du bist Teil meiner Hausgemeinschaft. Dir kann ich vertrauen, du bist Teil, geh rein, du gehörst dazu. Dir kann ich blind vertrauen. Du bist ein klasse Typ. Geh hinein zu deines Herrn. Ich freue mich über dich. Bin stolz auf dich. Das größte Lob, was du bekommen kannst von deinem Chef, wenn er sagt, boah, richtig gut. Hey, auf dich ist Verlass. Du bist mein bester Mann. So Mitarbeiter des Monats. So. Und der Zweite, der hat es auch verdoppelt. Der hatte am Anfang 2, am Ende hatte er auch 2. Er hat es auch verdoppelt. Der ist genauso, der hat nicht gesagt, oh, warum habe ich nur 2, der andere hat 5. Es ist ja auch völlig egal, wie viel du hast. Jemand vertraut dir was an. Und natürlich, man kann sich immer vergleichen, aber ich habe 2. Und er hat damit genauso gewirtschaftet, gehandelt, ist auch sofort, hat gedacht, da mache ich was draus. Er hat es verdoppelt. Und sein Herr sagt zu ihm, recht so, du bist ein klasse Typ. Und jetzt spricht er zu ihm genau die gleichen Worte, die er auch zu dem mit dem 5 spricht. Er sagt nicht, ja, du bist auch gut, aber nicht ganz so. So, könnte noch ein bisschen besser. Dann vertraue ich dir auch mal 5 an. Nee, er sagt, nee, du bist genauso. Du hast super mit dem Geld bist du umgegangen. Und jetzt geh hinein zu deines Herrn Freude. Du bist Teil der Hausgemeinschaft. Du gehörst dazu. Du bist einfach klasse. Jetzt kommt der dritte Knecht. Das ist jetzt der Punkt, wo es ein bisschen unangenehm wird, wo es hart wird, richtig hart. Aber Jesus mutet uns manchmal Sachen zu und er fordert uns heraus. Und das Schöne ist aber, wenn Jesus uns herausfordert und uns Sachen zumutet, dass er uns ermahnt. Das ist jetzt eine Ermahnung. Aber gleichzeitig ermutigt uns Jesus auch. Das kann er gut. Er kann ermahnen und ermutigen im gleichen Moment. Und der dritte Knecht, der sagt jetzt Folgendes. Und jetzt hört euch mal das an. Herr, ich kannte dich. Dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, was der da vom Stapel lässt, dann ist das Harte an diesem Gleichnis. Welche Frechheit, seinem Chef so zu begegnen. Zu sagen, ich kenne dich. Ich weiß, dass du ein harter Mann bist. Ich weiß, dass du über Leichen gehst. Ich weiß, dass du Leuten was aus der Tasche ziehst und dir das holst, auch wenn es dir nicht gehört. Ich weiß, wie du drauf bist. Deswegen habe ich Angst vor dir. Ich fürchtete mich. Jetzt mag es ja sein, jetzt stellen wir uns mal vor, es geht hier tatsächlich um König Herodes. Und ja, der war ein harter Mann oder auch ein bisschen geisteskrank und so. War nicht so ganz einfach mit dem Herodes. Und ja, er hat Leuten viel Geld aus der Tasche gezogen und so, keine Frage. Er ist ein harter Mann gewesen, an mancher Stelle. Aber diesem Knecht gegenüber war der Herr kein harter Mann. Er hat ihn auserwählt, er hat ihm etwas anvertraut, was in die Hände gelegt, und er hat gesagt, mach was draus. Ich vertraue dir. Es war ein Vertrauensverhältnis. Und dann hat er am Ende die Frechheit, sein Unvermögen, oder sein, wissen wir ja gar nicht, ob er unvermögend war, aber seine Faulheit und Feigheit, damit am Ende zu rechtfertigen, zu sagen, du bist schuld, du warst so und so. Wärst du ein besserer Mensch, dann hätte ich auch was draus machen können aus dem Geld. Das ist das Harte in dem Gleichnis, diese unglaubliche Frechheit dieses Knechtes. Das ist ein bisschen so, wie wenn ein Elektriker einen Lehrling hat und ihm sagt, du, ich muss mal auf eine andere Baustelle, du hast jetzt mal 5 Stunden Zeit. 5 Stunden kannst du wegen Schlitze klopfen und Leitungen verlegen. Ich habe dir alles gezeigt, du bist jetzt schon jahrelang bei mir in der Lehre, du weißt, wie das funktioniert. In 5 Stunden komme ich wieder und alles Gute dir. Nach 5 Stunden kommt der Chef wieder, sein Lehrling sitzt da mit Kippe im Mund und so und Bier in der Hand. Und sitzt so rum und der Meister sagt, und hast du alles erledigt? Er sagt, nee, zieht nochmal an seiner Zigarette. Dann sagt, ich habe jetzt eigentlich noch gar nichts gemacht. Das liegt aber, also da kann ich jetzt nichts dafür, aber du, ich weiß, wie streng du bist mit mir. Und ich habe mir gedacht, bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Und jeder normale Chef würde diesen Knecht diesen Lehrling. Und würde sagen, raus mit dir. Dort, wo Heulen und Zähne klappern ist. das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Es ist dir etwas anvertraut. Das ist der spannende Punkt in diesem Gleichnis. Und es geht im Gleichnis nicht um Geld. Jesus geht es nicht ums Geld. Es geht um ganz andere Sachen. Es geht um die Sachen, die Jesus hat. Jesus hatte nicht viel Geld, aber er hat andere Dinge. In dem Gleichnis geht es auch nicht um irgendwelche Talente, wie das später so von dem Talanton übersetzt worden ist. Es geht um Talente, was du kannst, welche Gaben du hast. Ja, kann man auch in dem Gleichnis sehen, ist auch nicht verkehrt, das zu sehen. Aber in erster Linie erzählt Jesus immer Reich Gottes Gleichnisse. Es geht ums Reich Gottes. Es geht um das, was Gott in unser Leben reinlegt. Was er uns schenkt. Das Reich Gottes, das er in diese Welt reinbringt, das uns gegeben ist, von dem wir heute wissen und das wir kennen. Das Reich Gottes, das mitten unter uns ist, so sagt Jesus das an anderer Stelle. Das Reich Gottes, das auch in dir ist, weil der Heilige Geist in dir ist. Ich habe die Woche ein Buch gelesen, oder nicht das Ganze, sondern nur ein Kapitel, von Richard Rohr in dem Buch Pure Präsenz, und er schreibt, das Wort Sünde hat weniger mit moralischer Schwäche zu tun, als damit, dass Menschen nicht wissen, wer sie sind und zu wem sie gehören. Sie haben keinen Kontakt zu ihrer ererbten Würde und ihrem angeborenen Wert. Sie müssen sich durch alle möglichen vergeblichen Aktionen danach abstrampeln. Welche Verschwendung! Sünde heißt erstmal, da hat jemand, das ist eine geniale Definition, vergessen, wer er ist. Wie dieser Knecht in dem Gleichnis, der vergessen hat, ich bin nicht irgendeiner, mit dem der Knecht ungerecht umgeht. Mit dem der Herr, meine ich, ungerecht umgeht, sondern ich bin der Knecht, den mein Herr auserwählt hat und dem er viel anvertraut hat. Und er hat es nicht gesehen, nicht gewürdigt. Das ist sein Problem. Richard Rohr nennt im Beispiel, in dem Buch auch als Beispiel den Heiligen Geist. Stell dir vor, Gott schenkt uns den Heiligen Geist in unser Herz. Ist ausgeschüttet in unsere Herzen. Er hat es versprochen und er hat es auch wahr gemacht, dass er in uns Wohnung nimmt durch seinen Geist. Sein Heiliger Geist ist mir anvertraut. Ich darf den empfangen, ich darf den in mir tragen. Sein unglaubliches Geschenk, diesen Funken Gottes, diesen Geist, der in mir lebt und wirkt, den in mir zu tragen. Und jetzt stellt euch vor, wir leben so, als ob es nur Fleisch und Blut gibt und Stühle und Tische. Und Gott ist nicht unter uns und er ist nicht in mir. Wenn der Knecht wenigstens das Geld zu Wechslern gebracht hätte und hätte irgendwie Zinsen dafür gekriegt und hätte danach irgendwie 1,2 Talente oder so, dann wäre sein Herr schon zufrieden gewesen. Weil er hat was damit gemacht. Er hat damit gehaushaltet. Aber er hat nichts damit gemacht. Das ist das große Problem in diesem Gleichnis. Das ist das Harte, was uns so erschreckt. Die Reaktion des Herrn am Ende, die ist völlig logisch. Genau so geht man mit so jemandem um. Das ist eine Frechheit, das ist eine Unverschämtheit. Jesus erinnert uns daran, wie viel wir geschenkt bekommen haben, in welchem Reichtum wir leben. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir wieder wuchern. Jetzt müssen wir anfangen, alles, was wir haben, irgendwie auf die Strecke zu bringen und Leistung, Leistung, Leistung. Nein, wir müssen lernen, aus dem zu leben, das zu sehen, was uns gegeben ist. Was uns anvertraut ist. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, dieses Geschenk zu vergraben oder tief einzuschließen in unsere Herzen. So pietistisch. Ganz tief einzugraben. Es klingt zwar irgendwie fromm, schön, es klingt nach heile Welt, aber wenn wir mit dem, was uns anvertraut ist, das vergraben und nicht daraus leben, das ist wie wenn wir jeden Tag neu wieder die Schatzkiste aufmachen und jeden Tag neu bereit sind zu entdecken, was uns gegeben ist. Wir leben aus dem Schönen und aus dem Guten. Mein Motto ist gerade, ich schaue auf die Blumen, die blühen und auch nicht auf die, die gerade verwelkt sind. Weil wir sind reich beschenkt. Deswegen läuft Mission weiter, es geht um die Welt. Gott hat uns seinen Geist gegeben und der ist nicht aufzuhalten. Unstoppable. Amen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns wieder neu daran erinnerst, mit einem mahnenden Zeigefinger, dass wir nicht unachtsam umgehen mit den Geschenken, die du uns in unser Leben reingelegt hast. Und ich danke dir, dass du uns da auch konfrontierst, uns mahnst, uns aufrufst, die Kiste mit Geschenken, mit Schätzen immer wieder zu öffnen. Und ich danke dir für unsere Gemeinde und für unser Miteinander, dass wir das untereinander machen, dass wir uns gegenseitig ermahnen, darauf hinweisen. Und das tun wir auch heute Morgen durch alle Zeugnisse, durch alle Lieder, Herr, dass du mitten unter uns bist. Das Reich Gottes ist da. Amen.